Um es kurz zu machen, Resilienz ist letztendlich die Fähigkeit des Menschen, sich an widrige Umstände anzupassen und im Idealfall aus widrigen Umständen, aus Krisen, so wie wir es momentan ja auch haben, gestärkt hervorzugehen. Dass mir letztendlich die Krise die Möglichkeit geboten hat, noch weiter zu wachsen, noch stärker zu werden, noch stabiler zu sein.
Sagt Christine Eid-Mokhtar, Resilienzexpertin, Leadership Coach und Psychologin. Heute bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um euch auf unsere Sync Leadership Briefings hinzuweisen. Covid-19 hat mittlerweile die ganze Welt infiziert. Die Wirtschaft kommt nahezu zum Stillstand und viele von uns sitzen im Homeoffice, Mitarbeitende, Führungskräfte, ganze Teams. Mit dem Sync Leadership Briefing wollen wir ein tägliches Forum für den branchen- und netzwerkübergreifenden Austausch zu Leadership und Teamwork in der Corona-Krise schaffen. Das Briefing ist ein Webinar und dazu laden wir ein, werktäglich, also montags bis freitags um 14 Uhr. Das Webinar dauert jeweils circa 30 Minuten und startet mit einem ganz kurzen Impuls von einem erfahrenen Coach. Danach öffnen wir die Runde für Diskussion, für Austausch, für Erfahrungen und Best Practices und insbesondere für Inspiration. Mehr Infos hierzu findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge mit Christine Eid-Mokhtar und der Frage, wie bleibe ich resilient, wie bleibe ich widerstandsfähig in Zeiten der Krise? Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, Christine Eid-Mokhtar zu Gast zu haben. Leadership-Coach, Resilienzexpertin und erfahrene Psychologin. Christine, herzlich willkommen.
Ich freue mich, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Christine, wir haben ein brandaktuelles Thema. Wir wollen uns über individuelle Resilienz unterhalten, also die Fähigkeit eines Einzelnen oder meine Fähigkeit, mit Krisen und Niederlagen umzugehen und bestenfalls sogar ein Stück weit an ihnen zu wachsen, mich weiterzuentwickeln. Das trifft sich ganz gut, denn wir befinden uns am Anfang der europäischen Covid-19-Epidemie und im Augenblick jagt eine Schreckensnachricht die nächste. Bevor wir uns mit individueller Resilienz beschäftigen, liebe Christine, möchte ich dir, wie jedem Gast, zwei Fragen stellen. Erstens, was ist ein Mythos der Arbeitswelt? Eine Idee, ein Gerücht, eine These, die da draußen kursiert und von der du weißt, hey, das stimmt ja gar nicht.
Es gibt ja viele Mythen in der Arbeit, aber ein Mythos, den ich persönlich immer ganz faszinierend finde, ist der Mythos, mehr vom Gleichen führt auch in Zukunft zum Erfolg. Das finde ich ist ein riesiger Mythos, also gerade in unserer schnelllebigen Zeit und auch gerade in der Coronavirus-Zeit finde ich ein Mythos, der sich momentan selber entlarvt.
Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Zweite Frage, die du wie jeder Gast beantworten darfst, gib uns doch einen Quick Win, eine Idee, eine Methode, einen Prozess, die oder der uns handlungsfähiger, effektiver und oder effizienter macht.
Ja, auch gerade andockend an das Thema, über das wir heute noch sprechen möchten, könnte so ein möglicher Quick Win sein, sich bewusst zu machen, dass das, was momentan passiert und was uns viele wirklich sprachlos werden lässt, ratlos werden lässt und wo wir oft nicht wissen, was kann ich genau tun, um wirksam zu sein und erfolgreich durch die Krise zu navigieren, dass genau diese Situation die Chance ist, dass unsere Resilienz wachsen kann. Denn wir wissen, dass Resilienz nichts ist, was wir uns theoretisch aneignen können, indem wir eben schlaue Bücher uns bei Amazon bestellen und sie dann zu Hause studieren. Resilienz entwickelt sich ein Stück weit in der Tat, indem ich aus der Komfortzone rausgehe, indem ich in der Krise mich befinde und da über Machen, 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 Lernen, Lernen, Lernen mich ein Stück weit weiterentwickle und dadurch meine Resilienz stärke. Und von daher wäre der Quick Win für mich das letztendlich in dem ersten Schritt innerlich parat zu haben und zu wissen, das, was jetzt gerade passiert, so schrecklich es ist gleichzeitig für mich als Mensch, für uns als Team, aber auch für uns als Organisation eine riesige Chance, weil es versetzt uns in die Lage, unsere Resilienz noch weiter auszubauen. Auch wenn kurzfristig, ich sag mal, das Ganze sich unangenehm anfühlt, eine Herausforderung ist und man sich sagt, Herr im Himmel, da hätte ich echt drauf verzichten können.
Jetzt sind wir ja schon halb in der Diskussion drin. Dann lass uns doch den zweiten Schritt machen und ganz reingehen. Christina, was meinen wir denn, wenn wir von Resilienz reden?
Was meinen wir, wenn wir von Resilienz reden? Das ist ja erstmal wieder so ein ganz blumiger Begriff, wo viele den schon mal gehört haben und alle wissen irgendwie, was es sein könnte, aber keiner weiß es so genau. Oder es gibt jetzt auch hier nicht eine einheitliche Definition. Um es kurz zu machen, Resilienz ist letztendlich die Fähigkeit des Menschen, sich an widrige Umstände anzupassen und im Idealfall aus widrigen Umständen, aus Krisen, so wie wir es momentan ja auch haben, gestärkt hervorzugehen. Dass mir letztendlich die Krise die Möglichkeit geboten hat, noch weiter zu wachsen, noch stärker zu werden, noch stabiler zu sein. Das ist Resilienz in der Kürze. Und es bedeutet auch, dass ich in der Regel schon eine gewisse Grundstabilität mitbringe, dass ich aber gleichzeitig in der Lage bin, daran zu wachsen und mich auch dauerhaft unter Umständen anpassen kann.
Im Vorgespräch hast du mir gesagt, führ mich gerne ein als Leadership Coach. Nun will ich an der Stelle aber nicht verschweigen, du hast ja einen Hintergrund als klinische Psychologin und da ist Resilienz dein Schwerpunkt. Das heißt, du hast dich ganz, ganz viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wenn ich dich frage, warum ist das dann ein relevantes Thema, mit dem sich jeder mal auseinandersetzen sollte? Was würdest du da antworten?
Also ganz simpel gesagt, Christoph, weil Krisen zu unserem Leben dazugehören. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens mehr oder weniger Krisen, gravierendere Krisen oder leichtere Krisen, aber es gibt keinen Menschen, der letztendlich nicht in seinem Leben immer wieder mit Krisen konfrontiert ist, sei es jetzt private Art, sei es jetzt berufliche Art, wenngleich die Herausforderung, die es momentan gilt zu bewältigen, sicherlich für viele von uns eine Dimension angenommen hat, die wir in der Form noch gar nicht kennen. Ja, wir sind ja häufig aus Generationen kommen, Nachkriegsgenerationen, die in einer extremen Sicherheit und im extremen Wohlstand auch aufgewachsen sind. Und was wir jetzt erleben, dass ganze Volkswirtschaften so gravierend durchgerüttelt werden oder auch Ausgehmöglichkeiten eingeschränkt werden, der Zugang zu Supermärkten reduziert wird und so weiter und so fort. Das sind jetzt natürlich nochmal ganz extreme Krisensituationen, mit denen wir aktuell konfrontiert werden. Und gleichzeitig, damit komme ich nochmal zu meinen ersten Worten zurück, Krisen gehören zum Leben dazu.
Also im Augenblick die Meldungen, wenn man sich das anschaut, in Italien gibt es Quarantäneposten, da kontrolliert die Polizei, wer eine bestimmte Region betritt oder eben nicht. Sowas kannten wir bislang nur aus Science-Fiction-Filmen oder aus Dokumentationen aus ganz anderen Teilen der Welt. Also das ist natürlich auch eine ganz, ganz persönlich eine sehr bedrohliche, eine sehr unklare, eine angsteinflößende Situation. Du hast angesprochen, Krisen durchleben wir alle biografisch. Ich verliere meinen Job, eine Trennung, ein Todesfall im unmittelbaren Umfeld. All das kann Krisen auslösen. Wie fühlt sich das dann von innen an? Also wie ist so eine Krise subjektiv? Damit hast du dich ja ganz viel beschäftigt.
Ja, das stimmt. Und ich würde es ganz gerne an der aktuellen Situation aufdröseln wollen, weil natürlich sind nochmal die Punkte, oder die Punkte können unterschiedlich sein, je nachdem, mit welcher Art von Krise ich in Berührung komme. Aber lass uns mal die aktuelle Krise nehmen. Zum einen mal, was erfolgt momentan? Zum einen erfolgt momentan ein elementarer Angriff auf unsere Grundbedürfnisse. Wir Menschen, wir ticken letztendlich alle sehr gleich. Wir haben, man geht heute davon aus, 4 universelle Grundbedürfnisse. Eines unserer Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und dieses Bedürfnis ist momentan total außer Kraft gesetzt. Wir haben momentan sehr wenig Kontrolle und sehr wenig Orientierung. Es kann uns letztendlich momentan keiner sagen, wie geht's jetzt genau weiter? Wie lange werden wir Homeoffice arbeiten müssen oder dürfen? Wie lange sollen wir voneinander auf Abstand gehen? Wann werden wir dieses ganze Thema wieder im Griff haben? Kann uns momentan keiner sagen. Das heißt, es ist ein massives Außerkraftsetzen eines unserer zentralen Grundbedürfnisse. Ein anderes Grundbedürfnis, das wir haben, ist das Thema Bindung und Zugehörigkeit. Und auch hier treiben viele Menschen momentan ganz massive Ängste um. Wie lange werde ich meinen Job noch haben? Jetzt wird hier Kurzarbeit bei uns beantragt. Um Gottes Willen, werde ich im nächsten Schritt arbeitslos? Gehöre ich noch zur Firma dazu? Wie wichtig bin ich? Wann werde ich freigesetzt und. Also unsere Grundbedürfnisse, die werden aktuell, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber sie werden aktuell ganz schön gestresst. Und was dann passiert in solchen Krisensituationen, wenn unsere Grundbedürfnisse gestresst werden, ich sage ganz gerne, der Steinzeitmensch kommt dann wieder um die Ecke oder er wacht auf. Das heißt, wenn unser System, unser Organismus gestresst ist, dann kommen in unserem Gehirn Areale zum Tragen, die so im üblichen Alltag, ich sag mal, so im Hintergrund vor sich herlaufen. Und was jetzt ganz gerne erscheint, ich nenne es auch häufig das fatale Trio. Was ist das fatale Trio? Unser Organismus, unser Gehirn versucht jetzt auf diese krisenhafte Ausgangssituation, in der unsere Grundbedürfnisse massiv angegriffen werden, damit zu reagieren, alles wieder in den Griff zu kriegen. Und das fatale Trio besteht zum einen mal aus einem Mitspieler, der da heißt, der Extremdenker. Das heißt, der Extremdenker, der denkt ganz gerne in Schwarz und Weiß, in entweder oder. Oder bezogen auf die Corona-Krise, diese Tendenz, entweder zu sagen, naja, um Gottes Willen, alles wird den Bach runtergehen, wir werden alle unseren Job verlieren, wir werden alle sterben. Das andere Extrem wäre zu sagen, das ist so dieser Berufsoptimist, der sagt, ach was, ja, alles halb so wild, locker bleiben, wird schon alles gut sein. Das sind natürliche Mechanismen. Unser Gehirn erreicht dadurch, dass sozusagen wieder im Kopf Klarheit ist. Ja, es ist wieder entweder oder, da gibt es hier nicht viel dazwischen drinnen. Die Wahrheit ist aber, dass meistens die Lösung irgendwo in der Mitte liegt. Also von daher, der Extremdenker ist schon mal aus dem fatalen Trio eine beliebte Gestalt, die jetzt auftaucht, aber nicht immer unbedingt der beste Ratgeber. Zum Extremdenker gesellt sich sehr gerne die hektische Betriebsamkeit. Was meine ich damit? Kann man bei sich selber häufig auch beobachten. Jetzt muss alles schnell, schnell sein. Machen, machen. Schnell, schnell, machen, machen. Das hat letztendlich häufig die Funktion, dass wir in so einen Aktionismus geraten, um dieses Grundbedürfnis, ich will Orientierung und Kontrolle, wieder befriedigen zu können. Wenn ich mache, mache, schnell, schnell, dann suggeriere ich mir, ich hab's im Griff, ich hab's unter Kontrolle. Aber häufig ist es leider eine Pseudokontrolle. Denn wenn ich so schnell, schnell mache ich zwar irgendwas, aber die Frage, ob ich das Richtige mache, die ist damit noch nicht beantwortet. Der dritte Kompagnon in diesem fatalen Trio, das ist so das operative Auge, so nenne ich es ganz gerne. Das heißt, Menschen neigen häufig dazu, in Krisen dann den Fokus sehr stark auf das operative Geschehen zu lenken. Also was ist zu tun, welche Aufgaben sind zu treiben, welche Ziele muss ich wie, wann, wo verfolgen. Und was dabei häufig ausgeblendet wird, gerade wenn wir in Teams zusammenarbeiten oder wenn ich eine Führungskraft bin, dass bei meinem Gegenüber und auch bei mir auf der emotionalen, motivationalen Ebene eine Verunsicherung da ist, eine Ratlosigkeit da ist, ich einen Kontrollverlust, einen Orientierungsverlust erlebe. Und was ganz fatal ist in so einer Situation, ist als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Kollege, diese emotional-motivationale Ebene nicht oder sehr wenig zu adressieren. Ich mich ausschließlich auf das operative Geschäft fokussiere. Ist nachvollziehbar, weil das Geschäft muss erstmal laufen. Aber vor dem Hintergrund, was machen resiliente Menschen, was machen resiliente Organisationen und was machen sie eben auch anders, um erfolgreich zu sein, kann man schon auch sagen, resiliente Menschen, resiliente Organisationen, die spielen dann auf beiden Ebenen. Da ist dann nicht nur die operative Ebene im Blick, sondern gerade auch das emotional-motivationale.
Mhm. Diese, dieses fatale Trio, das du gerade vorgestellt hast, der Extremdenker, die hektische Betriebsamkeit, das operative Auge. Du hast eingangs gesagt, naja, das sind möglicherweise so Mechanismen, so Routinen, die du sagst, das ist der Steinzeitmensch, der da hochkommt. Das heißt, das sind so Automatismen, die funktionieren wie so Scheuklappen. Auf einmal sehen wir nicht mehr, was rechts und links los ist, und unser Fokus ist einzig und allein auf eine auf eine Idee gerichtet. Wie kann ich denn sowas überwinden? Also wie kann ich da denn wegkommen?
Das ist eine gute Frage. Und der erste Schritt ist erstmal, sich dessen bewusst zu sein, was ich gerade geschildert habe. Denn das findet in jedem Menschen mehr oder weniger schneller oder langsamer statt. Und ein erster Schritt zum Erfolg ist erstmal zu wissen, in Krisen, in Stresssituationen wird in meinem Körper ein Innenleben statt, mit dem ich nicht so gerechnet hätte. Also ihr hilft schon mal in dem ersten Schritt überhaupt zu wissen, was passiert mit mir. Und warum fühle ich mich jetzt so gestresst? Warum habe ich jetzt so ein massives Bedürfnis, schnell was zu machen, um Kontrolle zu gewinnen?
Das heißt also, um ganz konkret, wenn ich jetzt mitbekomme, da kündigt sich eine große Wirtschaftskrise an, das kann auch für mich ökonomisch schwierig werden, und mein nächster Gedanke ist, kann ich mir die Miete noch leisten? Dann ist es wert, quasi innezuhalten und sich klarzumachen, dass dieser Gedanke ein Automatismus ist, den mein Gehirn gerade generiert, um klare Verhältnisse zu schaffen. Schwarz oder weiß.
Richtig. Also wirklich auch da erstmal so zu wissen, wie ticke ich denn? Bin ich vielleicht so ein Extremdenker? Bin ich so ein Typ der hektischen Betriebsamkeit? Oder habe ich so ein operatives Auge, wenn ich in einer Krise unter Stress gerate? Da ist es allerdings auch mal wichtig zu betonen, Christoph, Menschen ticken unterschiedlich. Also nicht jeder ist von diesem fatalen Trio gleichmäßig betroffen. Bei dem einen, der geht vielleicht stark mit dem Extremdenker mit, der andere sagt, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich verfalle in die hektische Betriebsamkeit. Also es lohnt sich da wirklich nochmal in sich selber reinzuschauen, reinzuspüren, zu schauen, wie ticke ich denn? Und sozusagen, was sind meine persönlichen Fallstricke? Jetzt ist es aber so, Gefahr erkannt ist nicht Gefahr gebannt. Also Schritt 1 ist sicherlich erstmal in sich reinzublicken und zu gucken, was mache ich so was würde ich spontan machen? Und im nächsten Schritt dann bewusst zu überlegen, und was mache ich tatsächlich? Denn zwischen ersten Impuls und tatsächlichem Tun, da gibt es durchaus auch eine Zone, wo ich mich bewusst entscheiden kann, gebe ich meinen Impuls nach, ja oder nein? Und gerade wenn wir uns jetzt anschauen wollen, was kann ich tun, wenn ich merke, Gefahr erkannt ist nicht Gefahr gebannt, da sage ich ganz gerne, man muss die Welt nicht immer selber neu erfinden. Man kann auch durchaus mal sich was von Profis abschauen. Was meine ich damit? Also es gibt mehrere Profis, wo man mal ein Auge drauf werfen kann und gucken kann, gibt es da was, was für mich dabei sein könnte. Zum einen mal wissen wir auch, es gibt ja sogenannte Hochzuverlässigkeitsorganisationen, die heißen auch in der Fachsprache oder Neuenglisch oder Altenglisch High Reliability Organizations. Das heißt, es sind Organisationen wie zum Beispiel Kernkraftwerke, wie Feuerwehrleute oder wie Berufsgruppen, die in Notfällen eingesetzt werden. 9/11 ist ein weiteres Beispiel. Das heißt, es sind Berufsgruppen, die sehr geübt darin sind, sich auch in Extremsituationen sehr schnell zurechtzufinden. Und da lohnt es sich durchaus auch mal hinzuschauen, was haben diese Berufsgruppen, haben diese Unternehmen sich angeeignet, um mit Krisen auf einer organisatorischen Ebene umzugehen. Ist allerdings nochmal eine andere Themenfacette, als was kann ich persönlich machen, wenn ich mit einer Krise konfrontiert bin, ist aber auch sehr spannend. Man kann sich da wirklich einiges aus Unternehmen auch abschauen. Ein weiteres Element ist sicherlich auch nochmal, dass diese Organisation auch letztendlich für diesen Notfall auch entsprechende Ablaufpläne bereitliegen haben. Also ich sag mal, gut vorbereitet ist sozusagen schon halb oder fast gut durch die Krise gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mit so einer Krise, wie wir es bisher hatten, Coronavirus für mein Unternehmen, damit waren wir doch nur alle nicht konfrontiert. Wie soll ich denn da jetzt schon einen Plan B in der Tasche liegen haben? Das ist richtig. Ich sag mal, die Chance, die in der momentanen Krise liegt, ist, jetzt auch zu lernen, um für die nächste Krise, die sicherlich wieder kommen wird, dann aber besser gewappnet zu sein. Wir wollen mal alle hoffen, dass es nicht nochmal zu so einer Corona-Virus-Krise kommt. Ja. Wir wissen es letztendlich nicht, aber es ist auch hilfreich, für kleinere Krisen gut aufgestellt zu sein.
Vielen Dank, das ist schon mal ein spannender Hinweis. Also im Umgang mit diesem fatalen Trio zu schauen, wie gehen Organisationen, Menschen, Systeme, die unter großem Druck Leistung bringen müssen, wie gehen die mit solchen oder ähnlichen Situationen, mit Belastungssituationen um?
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch mal ein paar weitere Ansatzpunkte nennen. Dass, ja, wie kann ich auch dann nochmal mit solchen Krisensituationen umgehen? Und auch da lohnt es sich letztendlich wieder, in der Tat in Berufsgruppen reinzuschauen, die, ich sag mal, von Haus aus stärker mit Notsituationen konfrontiert sind. Denn ein wichtiger Hebel bei dem Thema, wie kann ich in einer Krise die Ruhe bewahren und in meiner Kraft bleiben, ist letztendlich die Fähigkeit, mit der eigenen Anspannung und mit der eigenen Erregung umzugehen. Denn Krisen stressen. Das erlebt vielleicht jeder bei sich selber auch und mittlerweile körperlich. Der eine kann vielleicht noch besser schlafen, der andere kann weniger schlafen. Der eine fühlt sich angespannt, der ist vielleicht reizbarer, der andere weniger. Aber letztendlich ist eine Fähigkeit von resilienten Menschen in krisenhaften Situationen, dass sie in der Lage sind, ihre physiologische Anspannung und Erregung zu kontrollieren und letztendlich mental klar im Kopf zu bleiben und im Zwischenmenschlichen zum Beispiel auch nicht unangemessen zu reagieren oder in Bezug auf Entscheidungen auch nicht schnell irgendwie eine Entscheidung zu fällen, wo man danach sagt, Mensch, hätte ich mal besser mit einem klaren Kopf drüber nachgedacht, ich hätte mich anders entschieden. Und was hilft mir dabei? Ganz spannend finde ich da den Blick in eine Berufsgruppe reinzuwerfen, die US Navy SEALs, ist also eine Eliteeinheit der US-amerikanischen Armee. Und wenn man sich mal anschaut, wie trainieren diese US Navy SEALs, habe ich herausgefunden, gibt es ein ganz spannendes Element, also neben diesen ganzen körperlichen Trainings, was diese Elite-Soldaten da tagtäglich absolvieren müssen, was aber auf dem Wochenplan und nahezu auch auf dem Tagesplan bei diesen Elite-Einheiten steht, sind in der Tat Entspannungs- und Atemtechniken. Das finde ich nochmal ganz interessant, dass in der Tat diese Berufsgruppen ganz gezielt lernen, über Atmung in Krisensituationen sich so emotional und von der Anspannung runter zu regulieren, dass der Kopf klar bleibt, dass gute Entscheidungen getroffen werden und eben nicht überschießend irgendwas gemacht wird.
Ich glaube, du sprichst da einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an, der gar nicht selbstverständlich ist, nämlich die Fähigkeit zu unterscheiden oder quasi zu sehen, hey, was da gerade mit mir passiert, das ist eine körperliche Reaktion, mit der ich umgehen kann. Also allein diese Einsicht zu sehen, hey, das, was ich da gerade erlebe, das ist Stress. Mhm. Und diesen Stress, den kann ich durch bewusste Reaktion reduzieren. Das halte ich für eine ganz, ganz, ganz wichtige Einsicht, die nicht selbstverständlich ist.
Ich finde es auch so wichtig und ich finde es auch deswegen so wichtig, weil ich sag mal, so Entspannungs- oder Atemtechniken, die haben ja schnell mal so ein Beigeschmäckle von, wie der Schwabe sagen würde, so ein Beigeschmäckle, ja, das ist so Wohlfühltechniken, so ein bisschen so Psychofirlefanz, mal ein bisschen despektierlich formuliert, ist es aber nicht.
Kurkuma und es, alle tragen Batik-T-Shirts.
Ja, so. Genau, nee, ist es aber nicht. Also wirklich, Atem- und Entspannungstechniken bieten gerade in Krisensituationen ein unglaubliches Reservoir an Entlassenheit und geistiger Klarheit. Und das heißt jetzt nicht, dass ich zum Yogameister werden muss. Ich kann wirklich mit kleinen Atemtechniken dafür Sorge zu tragen, dass ich wirklich auch vom körperlichen Anspannungsniveau her in einen ausgewogenen Zustand komme. Denn was viele Menschen eben intuitiv in Stress- und Krisensituationen machen, ohne dass wir es bewusst mitbekommen, ist, wir fangen an, flach zu atmen. Das heißt, flache Atmung kann man häufig daran erkennen, dass die Atmung nur in den Brustraum reingeht, aber nicht mehr in den Bauchraum reingeht. Und wenn wir nur flach atmen in den Brustraum, dann führt es dazu, dass dieses körperliche Anspannungsniveau ansteigt und unser Geist und unser Kopf letztendlich, ich sag mal, ja nicht mehr so klar denken kann. Und die Lösung
dann geht's zurück in den Steinzeitmodus.
Ja, quasi. Genau. Und die Lösung ist in der Tat tiefe Bauchatmung, Atemtechniken machen, Tiefe Atmung führt zu physiologischer Entspannung, führt zu geistiger Klarheit. Und spannend ist wirklich, dass die US Navy SEALs das nahezu täglich in ihren Trainingseinheiten trainieren. Und da würde, ich glaube ich, keiner sagen, naja, was die machen, das ist so gespinnertes Psychozeugs.
Nee, das würde denen keiner nachsagen, denn die stürzen sich ja auch von Helikoptern runter und solche.
Richtig, Sachen. Richtig. Und gerade auch, wenn ich meine Anspannung durch solche Entspannungs- und Atemtechniken kontrollieren kann, wirke ich auch der hektischen Betriebsamkeit, der ersten Gestalt aus dem fatalen Trio ein Stück weit entgegen. Weiteres Tool wäre dann aber neben dieser Kontrolle der körperlichen Anspannung dann auch nochmal in meinen Kopf reinzuschauen. Aus der Resilienzforschung wissen wir, dass realistische Optimisten häufig in der Lage sind, Krisen besser abzupuffern, sie treffen bessere Entscheidungen, sind in der Regel auch leistungsfähiger, gesünder und auch motivierter. Es ist natürlich der leicht gesagt, naja, realistischer Optimist wäre ich ja auch gerne, aber wie soll ich denn das in der aktuellen Lage überhaupt sein? Klar, ist natürlich ein valider Punkt. Da gibt es auch einige einfach anzuwendende Techniken, wie ich dazu beitragen kann, dass ich auch in meinem Kopf nicht nur Klarheit habe, sondern auch dafür Sorge trage, dass mich, ich sag mal, die Ängste, die Sorgen, das Negative nicht wegtragen. Eine ganz einfache Technik, und diese Techniken kommen häufig auch aus dem Sport. Eine ganz einfache Technik kann sein, mit einer guten Vision zu arbeiten. Was heißt es? Sich wirklich bewusst ein Bild auszumalen und vorzustellen. Ein Bild, was zum Beispiel in einem halben Jahr liegt, in einem Jahr liegt, und wo ich mir vorstelle, wie ich an dem Tag X wieder ganz erfolgreich bin, wie ich in meinem Job wirken darf, wie ich die Themen treiben darf und wie ich wirklich mich in der Zukunft sehe, wie das Thema, wie das Unternehmen, wie ich in meiner Funktion sehr, sehr erfolgreich bin, und das Bild wirklich positiv aufladen, mit einer guten Stimmung, vielleicht mit einer guten Musik, mit schönen Farben, also wirklich ein Bild in der Zukunft, wo ich mich in meiner Kraft und im Erfolg wieder sehe. Auch wenn ich momentan das Gefühl habe, ich bin jetzt hier gerade ganz am Boden und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da wieder hinkommen soll. Machen Spitzensportler zum Beispiel, wenn sie auch in den Wettkampf gehen. Die wenigsten Spitzensportler, die am Ende des Tages mit dem Erfolg hinten rauskommen, werden dir erzählen, und übrigens, ich habe mich vor dem Start so richtig schön ein Bild reingedacht, wie ich so erfolgreich scheitere und überhaupt nichts mehr geht. Wenn Spitzensportler mit dieser Technik arbeiten, dann stellen sie sich auch selber vor, wie sie am Ziel einlaufen, bejubelt werden, erfolgreich selber Hurra schreien, wie die Fahnen flattern und was auch immer, während die Sonne auf sie niederscheint. Und diese Bilder, die geben Kraft, die geben einem Kraft, eben auch durch diese Durchstrecken durchzugehen und eben nicht den Mut zu verlieren. Ganz, ganz wichtig. Zweite wertvolle Technik kann eine sogenannte Stopptechnik sein. Eine Stopptechnik, das heißt, wenn immer ich merke, bei mir kommen negative Gedanken im Sinne von, um Gottes Willen, morgen bin ich arbeitslos, oder um Gottes Willen, meine Firma, die wird irgendwie insolvent sein in 4 Wochen, weil der nächste Kunde hat sozusagen den Auftrag storniert. Das kann ja eine sehr negative Kraft entwickeln, wenn was Negatives passiert und ich verstärke es quasi mit meinen negativen Gedanken. Und ohne jetzt eben ins Rosarote abgleiten zu wollen, aber die Stopptechnik ist eine ganz wertvolle Technik, wirklich sich selber zu sagen, stopp, ich denke über diesen Gedanken jetzt nicht weiter nach, und bewusst einen positiven Gedanken hinzuschieben und zu sagen zum Beispiel, der Kunde hat jetzt zwar abgesagt, und gleichzeitig bin ich mir sicher, in 4 Wochen werde ich einen neuen Auftrag generieren, und in 4 Wochen wird der Kunde wieder anrufen und wir werden eine neue Lieferung vereinbaren. Also
das heißt, ich unterbreche mich selbst beim Denken. Ja. Sobald ich merke, was da passiert, sage ich mit aller Brutalität Halt und konzentriere und lege meinen Fokus auf einen positiven Gedanken.
Ja, das kann man sogar so weit treiben, dass man auch dieses Stopp laut ausspricht. Da muss man natürlich sagen, bin ich allein im Raum oder wer ist noch im Raum? Man kann auch sagen, man klatscht in die Hände. Also man kann das wirklich auch nochmal mit anderen haptischen Reizen und auch mit Akustik unterstützen, dass man da immer wieder auch aus diesen Negativschleifen möglichst schnell rauskommt. Weil nichts ist fataler, als sich in einer krisenhaften Situation dann noch so richtig mental reinzuschrauben. Dann wird es nur noch schlimmer.
Ja, ja.
Oder eine weitere Technik kann sein, die kann man auch gut, ich sag mal, in einem organisatorischen Kontext anwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel Führungskraft bin oder wir im Team eben auch intensiv zusammenarbeiten. Zum Beispiel ganz bewusst sich jeden Morgen für sich selber 3 Fragen beantworten. Worauf freue ich mich heute? Was gibt mir Kraft? Und was lief gestern gut? Und diese Fragen kann man auch zum Beispiel durchaus bei so einem Daily, bei einem Daily Meeting, wenn ein Team sich sozusagen über Skype, über Teams, wie auch immer, täglich vernetzt, kann man eine kurze Runde machen, dass jeder ganz kurz berichtet, worauf freue ich mich heute? Was gibt mir heute Kraft? Und was lief gestern gut? Das hat den Vorteil, dass sich unser Gehirn auf die Chancen, auf das Positive ausrichtet und nicht das Negative, die Angst, die Gefahr in überbordendes Ausmaß annehmen kann. Wenn man mit dieser Technik für sich selber arbeitet und für diejenigen, die ganz mutig sind, die können diese Technik so weit treiben, dass sie sagen, ich stelle mich jeden Morgen vor den Spiegel. Ich schaue mir selber in die Augen, ich spreche laut aus, worauf freue ich mich heute, was gibt mir heute Kraft und was lief gut gestern. Mhm. Diese verschiedene Kombination von verschiedenen Reizen führen auch nochmal dazu, dass unser Gehirn das später, nicht später, sondern jetzt besser abspeichern kann.
Wow, das ist mutig, aber ja, ich kann mir den Effekt gut vorstellen.
Im Coaching sage ich auch gerne, wenn ein Arzt ein Medikament verschreibt und er sagt Ihnen, nehmen Sie bitte dreimal täglich die Tabletten, da fragen Sie ja auch nicht und sagen Sie sich, was soll denn das jetzt? Genauso, wenn ich Ihnen jetzt sage, dreimal täglich vor den Spiegel, machen Sie es einfach mal und gucken, was hinten rauskommt, habe ich schon sehr überzeugende, überraschende Ergebnisse erzielt bei Coaches und Klienten.
Das ist ein Argument.
Ja, und wenn wir jetzt mal von der mentalen Ebene und der Ebene der Anspannung weggehen und auch uns nochmal anschauen, was kann jemand auf der ganz operativen Ebene tun? Wir wollen ja auch nicht in der hektischen Betriebsamkeit bleiben, beziehungsweise das operative Auge als einziges Auge auf unserem Gesicht tragen. Da kann man momentan wirklich nur sagen, seien Sie sich bewusst, jeder Tag will neu geplant sein. Momentan ist so das Thema flexibel sein, agil sein, auf Sicht fahren, kleine Schritte. Das sind die Erfolgsgaranten der nächsten Tage und Wochen.
Super. Vielen, vielen Dank. Ich würde dieses Flugzeug langsam in den Landeanflug bringen und möchte ganz kurz ein paar Punkte zusammenfassen, die du genannt hast. Da ist dieser Bereich, den ich mal zusammenfassen möchte unter den Begriffen Achtsamkeit, achtsamer Umgang mit mir selbst, mit meinen Gedanken, meinen Reaktionen, meinem Handeln und Reflexion. Also sich selbst bewusst machen, was da gerade geschieht und dass das eben in Anführungszeichen nur physiologische Reaktionen oder nur Gedanken oder nur Automatismen sind, denen ich nicht gleich mich vollständig widmen muss. Dann hast du angesprochen den Realismus, einen gesunden Realismus, der aber Platz lässt für Zuversicht, für eigene Ziele und bei den Zielen, da hast du konkret angesprochen, die Visualisierung, also das Verbildlichen eines Ziels, das ich für mich selbst formuliere. Dabei ist natürlich klar, dieses Ziel, das sollte zumindest in der gegenwärtigen Krise, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es sollte nicht zu konkret an einen bestimmten Tag oder sowas geheftet sein, oder? Weil wir damit im Moment noch nicht so richtig kalkulieren können.
Also es sollte schon an ein konkretes Datum gekoppelt sein. Ich würde aber empfehlen, aktuell jetzt nicht einen Zeithorizont von 2 Wochen zu arbeiten. Also vielleicht mal ein halbes Jahr, dann ja, wäre vielleicht besser.
Ja, okay, dann verstehe ich. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Das war nicht direkt Gegenstand unseres Gesprächs heute, aber du hast anfangs von 4 Grundbedürfnissen gesprochen, die wir kennen. Und 2 hast du uns genannt, Orientierung und Bindung. Aber jetzt bin ich neugierig, was sind denn die anderen beiden?
Die anderen beiden ist, das dritte Grundbedürfnis ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also auch da kann man deutlich schnell ablesen, die aktuelle Krise ist maximal unlustig. Also von daher, eines unserer Grundbedürfnisse ist maximal angegriffen momentan. Und das vierte Grundbedürfnis ist der Selbstwertschutz bzw. die Selbstwerterhöhung. Und auch da kann man sicherlich sagen, bei dem einen oder anderen, der vielleicht selbstständig ist, der vielleicht in einem kleinen Betrieb arbeitet, wo wirklich unklar ist, wie geht's mit uns weiter, da ist natürlich auch das Thema Selbstwertschutz momentan auch mit einem Fragezeichen.
Ja, weil mein Status gefährdet ist, mein Bild von mir selbst.
Ja. Ja. Und wichtig auch nochmal, Christoph, bei dem Thema Achtsamkeit und Realismus, also nur, ich sag mal, diese Begriffe theoretisch zu wissen und auszusprechen, das reicht nicht. Also ich muss schon was konkret tun, wie zum Beispiel mit Atemtechniken arbeiten, wie zum Beispiel mit mentalen Techniken arbeiten. Also das ist mir nochmal wichtig, man muss schon auch was aktiv tun.
Verstehe. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, das machen wir dann in einem nächsten Podcast auf. Aber das war schon eine ganz, ganz spannende Episode zum Thema individuelle Resilienz. Also wie gehe ich in so eine Krise, in so eine Ausnahmesituation rein? Wie reflektiere ich, was da passiert? Und wie gehe ich da konstruktiv mit um, um mich selbst entwickeln zu können? Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, an der Stelle können wir schon andeuten, individuelle Resilienz haben wir jetzt besprochen. Resilienz im Team, das wird Thema einer künftigen Folge sein. Damit werden wir uns ausführlich auseinandersetzen. Liebe Christine, nochmal herzlichen Dank für deinen Input. Zuletzt darfst du, wie jeder Gast, Kudos geben, also Verbeugungen. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen, eine Autorin oder eine LinkedIn-Gruppe, einen Podcast oder einen Redner, ein Buch oder einen Film.
Jetzt nehme ich ein YouTube-Video.
Ausgezeichnet.
Ja, ich kann empfehlen, dass man mal sich das YouTube-Video von Bonnie St. Joan anschaut. Das war in den 80er Jahren eine Olympionikin, und zwar bei den Paralympics. Bonnie war damals mehrmalige Medaillengewinnerin und hat sich eben sehr intensiv auch aufgrund ihrer eigenen Behinderung und ihrer Lebensgeschichte auch sehr stark mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Und ich finde es jetzt eine sehr kurzweilige Art und Weise, uns in das Thema einzuführen, was ist Resilienz und wie wichtig eben auch ein resilientes Mindset ist. Und ich finde das ein ganz, 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 ganz tolles Video.
Verrat uns noch ganz schnell, in welcher Disziplin ist sie angetreten?
Ski. Slalom, okay. Oh, jetzt kommt bei mir selber raus, dass ich mit diesen Disziplinen nicht so. Also in Ski, sollen wir mal Abfahrtski.
Jetzt hast du mich schon neugierig gemacht. Das schaue ich mir an und für euch verlinke ich es natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für deinen Input und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Everyday Counts, der LEADER-Podcast. Ciao.
Tschüss.
Everyday Counts ist der LEADER-Podcast. LEADER ist deine App für gute Arbeit. Jetzt downloaden.